Ja, wir haben angefangen, uns ein Bild zu machen vom Leben, vom Umfeld, vom Dienst und vom Leiden von dem herrlichen Prophet Jeremia. Der Prophet, der sich selber gar nicht so herrlich, so gross gefühlt hat. Für mich persönlich ist der Jeremia eine bemerkenswerte Person. In jungen Jahren hat er den Auftrag bekommen zum Dienst. Ein Dienst, der ihm schon vor der Geburt zugeschrieben worden ist. Ein Auftrag, wo der Jeremia mit der Antwort kommentiert: Ich bin zu jung. Ja, viele Parallelen vom Jeremia sehen wir auch zum Leben von Jesus. Der Jeremia führt das Leben in einer gewissen Christusähnlichkeit. Er ist ein Mann aus dem Volk Israel selber, als Prophet unter seinem Volk. Der Angriff auf sein Leben und seine Leiden sind genau in dem Vers begründet. Ein Prophet ist nirgends so verachtet wie in seinem Vaterland und in seinem Haus. Das sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 57. Ja, er erfährt zum einen persönliche Gewalt, aber wo Jeremia wohl fast noch mehr darunter leidet, ist mit der Situation mit seinem Volk, an den Gerichtsankündigungen selber, an der Halsstarrigkeit von seinen Brüdern und wie er dann mit anschauen muss, dass eine ganze Nation auf grausame Art überfallen und weggeführt werden muss. Wo das mein Haupt zu Wasser würde und mein Auge zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. So schrieb er denn im Kapitel 8, Vers 23. Ja, und im Jakobus lesen wir, dass wir genau sollen an Christus, aber auch gerade an so einem Prophet wie der Jeremia als Beispiel nehmen sollen. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Lesen wir im Jakobus 5, Vers 10. Ja, Leid und Trübsal lehrt uns auf das Herz schauen, was uns wiederum sehr viel Segen verspricht. Ja, ein anderer Prophet schreibt über den Segen, wenn wir uns auf den Herr, unseren Blick auf den Herr wenden, der Habakuk im Kapitel 3, Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaumes wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus ihren Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen an dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Ja, die zwei Wörter, ich aber, Schlüssel, eine Lektion, die wir dürfen lernen drin und erfahren dürfen. Ja, ist ringsum alles im Argen, alles scheinbar gegen uns. Die Freude im Herr, die hält sich beständig. Ja, in dem Sinn ist auch das Buch Jeremia eine Herausforderung für uns als Leben. Und was das Buch Jeremia genauso mit dem Jetzt und heute verbindet, ist die Zeit, wo sich der angesprochene Mensch drin befindet. Obwohl der Jeremia vor mehr als 2600 Jahren ja, seinen Dienst physisch unter seinem Volk getan hat, so tut das geschriebene Wort Gottes seinen Dienst noch heute. Totsmal, zu der Zeit von Jeremia, es war Endzeit gewesen. Was ist heute für eine andere Zeit, wenn nicht auch Endzeit? Die sogenannten, die letzten Tage. Ja, wenn wir heute im zweiten Kapitel lesen wollen, können wir einiges auf die heutige Weltzeit und Christenheit übertragen. So richtig, so eins zu eins. Darum ist das Wort von Jeremia nicht nur am Volk Israel damals zur Warnung gegeben worden, sondern genauso auch uns heute. Und dann nicht nur die Warnungen und die Gerichtsandrohungen, sondern eben auch die Segnungen an die Adresse von einem bußfertigen Herz und die Prophezeiung an ein zukünftiges Friedensreich. Ja, wo der Jeremia in den Dienststätten ist, war das Zehnstämmereich im Norden durch die Assyrer erobert. Das Land Juda geniesst daneben noch ein scheinbar ruhiges Leben. Und in ihrer Mitte Götzendienst und Gottlosigkeit, die kaum zu übertreffen ist. Mit dem Niedergang von Assyrien und dem Aufstreben von Babel wird dem Volk vorausgesagt, es soll Jerusalem und damit Juda schlimmer ergehen als Samaria. So lesen wir das im 2. Könige 21, 13. Auch die Bündnis, das Ziehen unter auf der fremden Joch, zum Beispiel Ägypten, auch das kann das Gericht letztendlich nicht abwenden. Jeremias Auftrag ist es jetzt aber, auf das Gute und auf das sanfte Joch, auf den Herr der Heerscharen hinzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. So wäre alles Gericht abzuwenden gewesen. Also nicht, dass das Volk keinen Ausweg gehabt hätte. Im Gegenteil. Der Gott von der Liebe und der Gott von der grossen Geduld, wie wir es heute gehört haben, lässt sein Volk nicht im Ungewissen. Und unter dem König Josia herrscht noch so etwas wie eine Gnadenzeit. Eine Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Das wieder auftauchte Gesetz hat zwar kurz ein Erschrecken hervorgerufen, aber die Versprechen an Herr haben sich dann doch als reine Lippenbekenntnis herausgestellt. An einem kleinen Überrest war das sicherlich ein Segen und ein Anstoß zur Umkehr und zur Buße. Wir erleben auch heute wohl nicht die grossen Erweckungen und das grosse Erschrecken. Aber es gibt die Menschen, die sich warnen lassen. Wir kennen die Beispiele und wir dürfen uns an denen auch ermutigen. Wir haben das prophetische Wort ja, in den Händen, nicht in einer Person physisch vor uns, von Jeremia, aber wir haben sein Wort in unseren Händen. Und wir sind heute aufgerufen, den Dienst zu tun, die Menschen zu warnen. Und da dürfen wir auch beten und bitten um Gelegenheiten dazu. Im Kapitel 1, Vers 10, Jeremia-Buch, Jeremia 1, Vers 10, haben wir gelesen, siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ja, dem Vers wird ein wichtiger Teil von seinem zukünftigen Auftrag genannt, nämlich sein Wirken im Blick auf die Völker und Königreich, auf die Nation Israel und alle Völker, die in irgendeiner Beziehung zu Israel gestanden sind, stehen oder zukünftig stehen werden. Im Kapitel 25, wenn wir weiter hinten blättern, im Jeremia, finden wir eine Auflistung, welche Völker er jeweils vom Untergang, von der Zerstörung berichtet, beziehungsweise welchen Völker er Wiederherstellung und Gedeihen ankündigen wird. Ich möchte das miteinander lesen. Kapitel 25, ab Vers 17. Da nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn und ließ alle Völker trinken, zu denen der Herr mich gesandt hatte, nämlich Jerusalem und die Städte Judas, ihre Könige und ihre Fürsten, um sie zum Trümmerhaufen, zum Entsetzen, zum Gespött und zum Fluch zu machen, wie sie es heute sind. auch den Pharao, den König von Ägypten, samt seinen Knechten, seinen Fürsten und seinem ganzen Volk. Dazu das ganze Völkergemisch und alle Könige des Landes Uz und alle Könige des Philisterlandes, Askalon und Gaza, Ekron und den Überrest von Astod, Edom und Moab und die Ammoniter, auch alle Könige von Tyrus und alle Könige von Sidon und die Könige der Inseln jenseits des Meeres, Dedan, Thema und Bus und alle mit gestutztem Bart, alle Könige Arabiens und alle Könige des Völkergemisches, die in der Wüste wohnen, alle Könige von Simri und alle Könige von Elam, samt allen Königen von Medien, dazu alle Könige des Nordens, die Nahen und die Fernen, einen wie den anderen, und alle Königreiche der Erde, die auf dem Erdboden sind. Und der König von Sheshak soll nach ihnen trinken. Ja, und dann ist der Tag gekommen, an dem der Herr, der Jeremia, die Worte redet zu ihm, wo er das Volk soll richten. Die Kapitel 2 bis 6 werden als die frühesten Botschaften von Jeremia angeschaut, wo irgendwo zwischen dem Jahr 627, das ist der Anfang von seinem Dienst, und dem Jahr 605 geschrieben hat. Das Jahr 605, wo die Schriftrolle durch den Joachim verbrannt worden ist. Irgendwo in dieser Zeit sind die Worte aufgeschrieben worden. Es erinnert, die Kapitel 2 bis 6 erinnert das Volk an den Anfang der Beziehung zu Gott und sie durchleuchtet ihre gegenwärtige Beziehung zu ihrem Herrn. Die Worte rufen auf zur Umkehr, weg vom Götzendienst und hin zu einer geklebten Gesetzestreue. Und wie man kann den angedrohten Konsequenzen entgegenwirken. Der Aufruf zur Gesetzestreue ist vor allem nach der Verlesung vom Gesetz durch den König Josia am grossen Passa im Jahr 622 vordergründig gewesen. Das Kapitel 2 selber ist zeitlich einzuordnen, irgendwo zwischen dem 13. und dem 18. Regierungsjahr vom Josia. Irgendwo zwischen dem Jahr 627 und 622. Ja, nach der persönlichen Berufung im Kapitel 1, wo wir gelesen haben, folgt in Kapitel 2 dann die offizielle Aussendung in den Prophetendienst und fängt an mit dem Befehl «Geh». Es ist nebst dem Aufruf zum Dienst auch der Aufruf, den Ort zu wechseln, von Anatot nach Jerusalem. Wir möchten miteinander das Kapitel 2 anschauen. Ich habe nicht den Anspruch, dass wir durch das Buch Jeremia Kapitel für Kapitel und Vers für Vers Auslegung machen. Aber ich denke doch, dass wir einzelne Abschnitte anschauen, aber einzelne Themen aufgreifen und so einen Überblick überkommen, wenn auch nicht den ganzen vollkommenen, aber wo es doch darf zeigen, etwas über das Umfeld, über das Leben, das Leiden und vor allem auch auf einen Ausblick darf geben über zukünftige Zeiten. Wird abschnittweise lesen wir aus dem Jeremia Kapitel 2 und dann möchte ich auch noch ein paar Gedanken dann weitergeben. Da möchte ich anfangen mit den ersten drei Vers Jeremia 2. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich: So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrages. Alle, die es verzehren wollten, machten sich schuldig. Es kam Unheil über sie, spricht der Herr. So spricht der Herr, haben wir gelesen. Das bezeugt, dass der Prophet vom Herr selber gesandt worden ist. Die ersten Verse stellen mal klar, dass sich auf der Seite vom Herrn nichts verändert hat. Er denkt gerne die Zeit zurück, wo der Herr noch Zuneigung, wo dem Herrn noch Zuneigung und Vertrauen entgegengebracht worden ist. Das Volk gehört ihm allein. Wie später auch die Erstlinge und die Erstlingsfrüchte, wo sie im neuen Land Kanaan nachher sind. Über alle, die sich an seinem Volk vergriffen haben, ist Unglück gekommen. Wenn der Herr da von der bräutlichen Liebe redet, sind die gewählten Worte nicht zufällig. Das Thema, das immer wieder angesprochen werden muss im Volk, ist der Götzendienst. Und es fällt auf, dass der Herr da sehr viel Bildsprache verwendet. Aber ein Bild ist sehr vorherrschend, nämlich das Bild von der Ehe, beziehungsweise von der Hurerei und vom Ehebruch. Ja, der Bund, der geschlossen wird bei einer Ehe, wird zum Beispiel so beschrieben: Der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Das ist ein Abschnitt aus dem Maleachi, wo es um Ehescheidung geht. Der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das ein Trachten? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Und ebenso lässt sich der Gegenstand von dem Ehebund weitgehend auf den Sinai-Bund übertragen. Und da lesen wir im 5. Mose 31, 16. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. Ja, Maleachi und wie auch 5. Mose redet beide von einem Bund und von Ehebruch. Im übertragenen Sinn wertet der Herr jede Form von Götzendienst als geistliche Hurerei, als geistlicher Ehebruch. Viele von diesen Götzenkulten sind dann aber auch im eigentlich wörtlichen Sinn mit grober Unzucht verbunden gewesen. Lese weiter ab Vers 4. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob, und alle Geschlechter des Hauses Israel. So spricht der Herr: Was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Und sie haben nicht gefragt: Wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt und uns durch die Wüste geleitet hat, durch ein wildes und zerklüftetes Land, durch ein dürres und totes Land, durch ein Land, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt? Und ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester fragten nicht: Wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Ja, der Herr erinnert sich an die erste Liebe in den Versen 2 bis 3. Hingegen hat das Volk die erste Liebe schnell vergessen. Menschen, die mit Ämtern bekleidet waren und eigentlich amtshalber zuständig gewesen wären, zur Umkehr aufzurufen, ja, die haben sogar noch mitgemacht, dem Götzendienst. Wir erinnern uns an die Söhne von Eli und auch an König Salomo oder an Jerobeam oder die Propheten zur Zeit von der Isabel und zur Zeit von Elia. Ja, der Vers 8 spricht das Thema an auf das der Jeremia leider noch oft zurückkommen muss, nämlich das Versagen von den religiösen und politischen Verantwortungsträgern. Wenn wir das Buch lesen, können wir keine Trennlinie ziehen zwischen der damaligen Zeit, 600 vor Christus, und der heutigen Zeit im Jahr 2021. Das Versagen von Verantwortungsträgern in Gemeinden, in Regierungen, was ist trotzdem anders als heute, wenn nicht heute gar noch schlimmer? Und trotzdem wie heute, es gibt trotzdem wie auch heute, ja, es gibt sie, die treuen Leute. Es bleibt immer ein Überrest. Aber im Allgemeinen geht der Götzendienst, zieht sich der Götzendienst durch alle Bevölkerungsgeschichten und durch alle Geschichtsperioden durch. Ich lese weiter ab Vers 9. Darum will ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Und auch mit euren Kindeskindern will ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und schaut und sendet nach Kedar und erkundigt euch genau und seht, ob es dort so zugeht. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ja, man kann sich die Frage stellen, ist sich Israel bewusst gewesen, welchen Weg das sie eingeschlagen haben? Den Weg, wo sie so gedankenlos weiterverfolgen? Ja, wenn sie nach Westen schauen, Richtung Kittäer, das ist das heutige Zypern und seine Inseln, oder nach Osten, zu Kedar, in die syrisch-arabische Wüste. Keine Nation hat jemals ihre selber erfundenen Götter vertauscht. Da erkennt man noch in einem gewissen Sinn noch eine Treue, in Anführungszeichen. Nicht, dass es gut zu heissen wäre oder ein geringeres Übel würde sein, dass man treu einem falschen Gott nachlaufen würde. Aber Israel hat ihren Gott, den wahren, einzigen Gott, aufgegeben und sich andere Götter gemacht und andere Götze zugewendet. Darüber ist Entsetzen im Himmel. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel. Der Himmel ist Zeuge darüber. Ja, weil der Treuebruch so über eine lange Zeit, über mehrere Generationen geschehen ist, ist kein einzelner Mensch Zeuge davon. Darum ist einzig der Himmel Zeuge. Ja, sie haben die Quelle verloren. Die Quelle, wo der Schöpfer selber ist, wo der Schöpfer selber der Ursprung ist. Das ist eine zuverlässige Quelle. Hingegen Zisterne ist etwas aus Menschenhand gemacht. So unzuverlässig wie die Götze selber. Undicht, nicht super ausgestrichen, löchrig. Das Wasser rinnt überall raus. Ich lese weiter ab Vers 14. Ist denn Israel ein Knecht oder unfrei geboren? Warum ist es zur Beute geworden? Junge Löwen brüllen es an mit lautem Gebrüll und machen sein Land zur Wüste, seine Städte zur Brandstätte, die niemand bewohnt. Auch weiden dir die Söhne von Nov und Tachpanches den Scheitel ab. Hast du dir dies nicht selbst bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zu der Zeit, als er dich auf den Weg führte? Und nun, was soll dir die Reise nach Ägypten helfen, um die Wasser des Nils zu trinken? Oder was soll dir die Reise nach Assyrien helfen, um die Wasser des Euphrat zu trinken? Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Erkenne doch und siehe, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Ich Ja, das zu dieser Zeit bereits weggeführte Volk Israel im Norden soll für Juda ein warnendes Beispiel sein. Israel soll eigentlich kein versklavtes Volk sein. Im Gegenteil, im 3. Mose verbietet der Herr, dass sich ein Israelit aus seinem eigenen Volk Sklaven nimmt. Und der Herr selber hat sein Volk aus der Sklaverei befreit. Und trotzdem haben die Assyrer dürfen die Bewohner vom Nordreich als Beute wegführen. Und es hat ja schon früher noch ägyptische Einfälle ins Land, zum Beispiel unter dem Rehabeam. Wieso, können wir uns vorstellen? Oder soll sich eigentlich jeder Bewohner Juda die Frage stellen? Ja, das Volk hat sich vom Herr, ihrem Gott, abgewandt. Es hat Quellen vom lebendigen Wasser verloren und hat sich anderen Wasser zugewandt. Ja, ist das trübe Wasser vom Nil oder vom Euphrat ein gleichwertiger Ersatz? Gemeint sind deren fremde Götter oder auch die Hilfe, die sie von den Ägyptern und von den Assyrern erwartet, wenn sie bedrängt worden sind. Ja, sie scheinen beides mächtige Herrscher zu sein. Die Ägypten und Assyrien, so macht es den Eindruck. Wieso also nicht von ihnen Hilfe und Rat erwarten? Aber niemand als der Herr, dem sie untreu worden sind, ist der Herr der Heerscharen. Ja, Juda steht an einem Punkt, wo es noch umkehren könnte. Wir werden im Buch Jeremia lesen, dass es aber irgendwo einen Punkt gibt, wo sie schlicht nicht mehr umkehren können. Aber der Herr schickt seinen Propheten nicht, wenn es keine Option mehr gibt, das Unheil zu verhindern. Der Herr denkt an die erste Liebe. Und seine Zuneigung zum Volk ist vorherrschend. Er will sie nicht im Untergang preisgeben. Schau auf Israel und kehre um, solange du noch umkehren kannst, lautet die Botschaft dann auch vom Prophetendienst von Jeremia. Ich möchte weiterlesen, Vers 20. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen. Aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können? In wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin den Balen nicht nachgelaufen? Schaue doch deinen Weg im Tal an, erkenne, was du getan hast, du leichtfüßige Kamelin, die kreuz und quer läuft. Die Wildeselin, welche die Wüste gewohnt ist, die in der Begierde ihrer Lust nach Luft schnappt, wer kann sie aufhalten in ihrer Brunst? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht abzumühen. In ihrem Monat finden sie sie. Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durst. Aber du sprichst nein, da wird nichts draus. Denn ich liebe die Fremden und ihnen will ich nachlaufen. Ja, nicht zuletzt unter der gottlosen Herrschaft von Manasse, Jahr 697 bis 643, also nahezu eine Regierungszeit von einem halben Jahrhundert, ist Juda in die unterschiedlichste Form von Götzendienst und Verehrung von fremden Göttern verfallen. Ja, dass aus dem gleichen Grund das Nordreich das Gericht erfahren hat, das hat Juda kaum zum Nachdenken gebracht. Der König Josia hat die Gefahr erkannt, wo man ihm das wiederentdeckte Buch vom Gesetz vorgelesen hat. Mit sehr deutlichen Worten führt der Herr vor Augen, ja, welche verderblich Hang Israel zum Götzendienst hat. und jetzt auch Juda in erschreckendem Umfang dieser verhängnisvollen Neigung nachgibt. Juda hat eine innere Einstellung, die der Herr in Form von 3 Antworten bloßstellt, wo er Juda ins Maul legt. Einerseits sagt es im Vers 20, ich will nicht dienen. Oder im Vers 23, ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin den Balen nicht nachgelaufen. Oder im Vers 25, nein, da wird nichts draus. Oder anders übersetzt, es ist umsonst, nein. Denn ich liebe die Fremden und ihnen will ich nachlaufen. Ja, was drückt es aus mit der Antwort, ich will nicht dienen? Juda hat sich geweigert, dem Gesetz vom Herr länger zu folgen. Wie ein junges Rind sich weigert vor einem Joch und sich sträubt. Hügel und grüne Bäume sind oft bevorzugte Orte von der Götzenverehrung. Man findet solche Orte verschiedentlich erwähnt, zum Beispiel im Hesekiel 6,13 oder im Hosea 4,12. Ja, zudem hat sich Juda, wo mal als Edelrebe gepflanzt worden ist, sich zu einem entarteten Weinstock verwandelt. Dann möchten wir vorblättern zum Jesaja, Kapitel 5, wo es ein Zeugnis gibt darüber, über den Weinberg, der gepflanzt worden ist. Jesaja 5 lese ich ab Vers 1. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun als das, was ich getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, dass ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ja, eine weitere Antwort, die sie gegeben haben, das Volk: Ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin den Balen nicht nachgelaufen. Das ist eine weitere Antwort, die der Herr dem Volk ihnen ins Maul legt. Das Kennzeichen von einer Ehebrecherin ist das Bestreiten von der Schuld. In Sprüche 30,20: Die Ehebrecherin isst und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses getan. Also wieder das Bild vom Ehebruch. Aber auch ein weiteres Bild sehen wir da, das Bild von der Kamelin, die zickzack läuft durch die Wüste. Vielleicht von einem Gott zum anderen. Oder die Wildeselin, sie steht im Allgemeinen für ihren Eigenwillen, aber da wohl auch für die Begierde und die Lust nach dem freiwilligen Götzendienst. Eine weitere Antwort, wo dem Volk ins Maul gelegt wird, ist: Nein, da wird nichts draus, denn ich liebe die Fremden und ihnen will ich nachlaufen. Ja, der Fremde nachgehen meint fremde Götze. Götze, die in Staat nehmen oder den Beistand von bestimmten Nationen zu suchen. Wir sehen dann auch die Warnung im Vers 25. Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durst. Ja, eine Wegführung in Gefangenschaft ist ein Schmach für jede Nation. Der Herr warnt Juda vor dem Barfußgehen, vor dem Entblößtsein. Er warnt sie davor, der Schande preisgegeben zu werden. Das Barfußgehen wird zum Beispiel in Jesaja 20, Vers 3 in Verbindung mit der Wegführung in die Gefangenschaft erwähnt. Ja, wir gehen gerade doch in Jesaja 20, Vers 3. Da sprach der Herr: Gleich wie mein Knecht Jesaja 3 Jahre lang entblößt und barfuß einhergegangen ist als Zeichen und Warnung für Ägypten und Kusch, so wird der König von Assyrien die gefangenen Ägypter und die zur Verbannung bestimmten Kuschiter, Knaben und Greise, entblößt und barfuß und mit entblößtem Gesäß wegführen zur Schande Ägyptens. Ja, der Herr warnt sie vor dem angedrohten Gericht. Und das bereits schon früher im Wort. Bereits im 5. Mose lesen wir: Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst. Auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Juda hat sich nicht warnen lassen. Ich lese weiter im Kapitel 2, ab Vers 26. Wie ein Dieb sich schämen muss, wenn er ertappt wird, so ist das Haus Israel zu Schanden geworden. Sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen: Du bist mein Vater, und zum Stein: Du hast mich geboren. Denn sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Angesicht zur Zeit ihres Unglücks. Und nicht das Angesicht. Zur Zeit ihres Unglücks aber werden sie sagen: Mache dich auf und rette uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie sollen sich aufmachen, wenn sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks. Denn so viele Städte du hast, Juda, so viele Götter hast du auch. Ja, wie ein Dieb ertappt wird, so wird es im Haus Israel gehen, wenn ihre vermeintlichen Götter unfähig sind, sie in Notzeiten zu einer geringsten Hilfeleistung fähig sind. Ja, sie werden bloßgestellt werden. Erfahren haben das die 10 Stämme vom Norden. Aber auch Juda wird keine Hilfe erwarten können von Holz und Stein. Da können sie noch so viele Götter haben. Jede Stadt einen eigenen Götze. Das ist einfach nur Dummheit, Törichtigkeit und es sich zum Narren machen. Da spielt es keine Rolle, ob alttestamentlich oder neutestamentlich. Damals wie heute verhaltet sich es gleich. Wir gehen ins Neue Testament, Römer 1, 18, und ich uns noch möchte lesen. Römer 1, ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir gehen zurück ins Buch Jeremia. Ich lese ab Vers 29. Warum wollt ihr denn, mit mir rechten. Ihr seid ja alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen. Sie haben die Züchtigung nicht angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. O du verkehrtes Geschlecht, achte doch auf das Wort des Herrn. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen oder ein Land tiefer Finsternis? Warum spricht denn mein Volk, wir schweifen frei umher, wir kommen nicht mehr zu dir? Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Wie gut weißt du deinen Weg einzurichten, um Liebe zu suchen. Darum hast du dich auch an Verbrechen gewöhnt auf deinen Wegen. Sogar an deinen Kleidersäumen findet man das Blut armer, unschuldiger Seelen, die du nicht etwa beim Einbruch angetroffen hast, sondern auf all dessen Wegen. Aber du sagst, ich bin doch unschuldig. Gewiss hat sich sein Zorn schon von mir abgewandt. Siehe, ich will mit dir ins Gericht gehen, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Was läufst du ständig hin und her und änderst deinen Weg? Du wirst an Ägypten ebenso zuschanden werden, wie du an Assyrien zuschanden geworden bist. Auch von dort wirst du abziehen müssen, die Hände auf dem Kopf. Denn der Herr hat die verworfen, auf welche du dein Vertrauen setzt, und es wird dir mit ihnen nicht gelingen. Ja, der Herr fragt da quasi erstaunt. Im Vers 29. Warum? Warum sie ihn anklagen wollen? Wo sie sich doch ja von ihm abgewendet haben. Trotz Züchtigung. Ja, ist schon eine interessante Frage. Die Bewohner von Juda werfen dem Herr vor, warum er sie so ungerecht beurteilt und behandelt. Sie greifen Gott direkt an und wollen sich damit verteidigen. Ja, der Hiob hingegen hat erkannt, dass sich mit Gott nicht rechten lässt. Wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft. Wer hat ihm je getrotzt und ist heil davongekommen? Ja, das Volk lässt sich nicht korrigieren. Sie klagen den Herrn an. Sie, wo sogar Propheten mit dem Schwert töten. Im gleichen Buch, Jeremia 26, haben wir als Beispiel davon. Kapitel 26, Vers 20. Lesen wir die Geschichte von Uriah. Es war aber auch ein anderer Mann, der im Namen des Herrn weissagte. Uriah, der Sohn Schemajas von Kiriat Jearim, der weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz entsprechend den Worten Jeremias. Als aber der König Joachim und alle seine Gewaltigen und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Doch als es Uriah hörte, fürchtete er sich und floh und entkam nach Ägypten. Da sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Achbors, und mit ihm noch andere. Und sie holten Uriah aus Ägypten und brachten ihn zum König Joachim. Der erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam in die Gräben des gemeinen Volkes. Ja, achtet oder seht doch auf das Wort des Herrn. Lesen wir im Vers 31. Haben Sie denn nicht all die Prophetenworte erfüllt gesehen vor Ihren Augen? Vers 31 bis 32 stellen drei Fragen. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen? Ein Land tiefer Finsternis? Vergisst eine Jungfrau ihren Schmuck? Oder eine Braut ihren Gürtel? Ja, ist denn Gott nicht zu finden gewesen? So, dass sie müssen umherschweifen zum Suchen. Aber es ist ihren Entschluss gewesen. Sie haben Gott gar nicht finden wollen. Sie haben gesagt, wir kommen nicht mehr zu dir. Oder welche Brut vergisst als Zeichen von der Zuneigung zu ihrem Bräutigam den Schmuck? Aber das Volk hat gar vergessen, dass sie einen Bräutigam hat. Es hat sich so an Götzendienst, an die Hurerei gewöhnt. Und dann das Blut der unschuldigen Armen im Vers 34. Ja, nicht, dass sie sich müssen verteidigen gegen Einbrecher oder Übeltäter. Nein, sie haben gemordet aus reiner Habgier. Aber Judah fühlt sich im Recht unschuldig. Der Herr sieht es aber anders. Ich will mit dir ins Gericht gehen. Die beiden letzten Verse lassen sich zeitlich mit dem Ereignis ums Jahr 609 einreihen. Es ist die Zeit, wo die Macht von Assyrien am Erlöschen ist und Ägypten scheinbar in der Macht aufsteigt. Nachdem der Josia gefallen ist und sich der Joachim dem Pharao unterwerfen hat müssen. Das Abziehen mit den Händen über dem Kopf, wie man hier lesen im Vers 37, ist ein Bild von der Beschämung. So ist es dann auch gekommen, wo im Jahr 588 auch Ägypten keinen Beistand mehr leisten gegen den Nebukadnezar und nicht verhindert werden konnte, dass Juda unter dem letzten König Zedekia ins Exil abgeführt worden ist. Ja, mit den Händen über dem Kopf, barfuß, wie wir es gelesen haben. Ja, wir haben gehört, wie der Jeremia auch leidet darunter. Wir haben ja Klagelieder, wo er seine Gedanken aufgeschrieben hat. Und auch die Erkenntnis hat er niedergeschrieben im Klagelieder 4, Vers 17. Und er schreibt: Auch danach schmachteten unsere Augen nach Hilfe, vergeblich. Auf unserer Warte hielten wir Ausschau nach einem Volk, das doch nicht half. Ja, ich möchte noch lesen, nach was wir dürfen Ausschau halten. Ja, wie machen wir es besser? Dazu möchte ich zum Schluss noch ein paar Verse lesen. Im Neuen Testament, 2. Korinther 4, 18. Wo man lesen, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich oder vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, lassen wir uns warnen, auch am Urteil, wo der Herr der Gemeinde Ephesus im Sendschreiben ausgestellt hat. Wir haben ganz hintere Blätter, Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ja, der Vers könnte gerade so gut im Buch Jeremia stehen. Aber er ist an die heutige Gemeinde geschrieben. Ja, wie ich erwähnt habe, dortmal bei Jeremia wie er heute, der Mensch lebt in der letzten Zeit. Ich möchte noch eine Verheißung weitergeben, auch in der Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns in dieser Zeit, wo die Zeit ist von den letzten Tagen, von der Endzeit, aber auch Gnadenzeit, dass du die Zeit, in dieser Zeit uns die Offenbarung schenkst von deinem Wort, dass du uns wissen lässt, was dein Weg ist, wer du bist und wie wir dich finden können und wie wir dich erkennen können. Danke für die Worte, die wir haben. Auch für die prophetischen Worte, die wir dürfen erkennen, wie die Zukunft aussehen wird. Du für eine herrliche Zukunft auch bereit hast, für ein bußfertiges Herz. Ja, hilf, dass wir es dürfen verstehen und lernen und uns auch jederzeit immer warnen lassen, auch von deinem Wort, dass wir uns auch überführen lassen. Dass wir nicht festhalten und uns ja, das Leben zurechtlegen und sagen, ja, wir sind ja im Recht, wir tun ja Gutes, sondern dass wir unsere Nichtigkeit, unsere Schlechtigkeit können erkennen in deinem Licht. Ja, danke, ja, dass du so groß bist, danke, dass du ja, alles zu tun hast, um uns einen Ausweg zu geben aus dieser dem Tal von der Finsternis, aus dieser Sündenlast, die wir mit uns tragen, wo wir dürfen bei dir ablegen und wir dürfen aufschauen zu dir, wo wir dürfen Freude finden und wo wir dürfen leichtfüßig sein wie die Hirsche, wie wir es gelesen haben. Danke für die Zusagen, die du gibst, Herr, für die, die dein Wort bewahren. Möchtest du die Worte in unserem Herzen gross werden lassen, dass wir es dürfen tun, dass wir dürfen auch ein überströmendes, lebendiges Wasser in uns tragen, wo auch anderen zum Segen dürfen werden. Amen.
Ja, wir sind dankbar, dass das Wort Gottes so deutlich redet. Und manchmal denken wir, ja, das Alte Testament, alte Propheten, das ist alles Vergangenheit, weit weg. Aber je mehr dass man Prophetenbücher kennt, je mehr erkennt man, dass fast alles, was gesagt wird, schlussendlich Gültigkeit behaltet bis ganz am Schluss. Und insbesondere so die Botschaft von Jeremia. Wie wahr ist das, dass sich das übertragen auf unsere Zeit? Wir haben jetzt das Wesen von Volk ein bisschen gelernt kennen, schön geschildert vom Richard. Ihre Abtrünnigkeit, ihren Abfall von Gott. Und es trifft eins zu eins zu auf die moderne Christenheit. Absolut jeden Punkt kann man übertragen auf die moderne Christenheit. Und auch sehr passend Botschaft aus den Sendschreiben, die genau das aufnehmen. Was ist ein Prophet? Wir denken in erster Linie an jemanden, der die Zukunft voraussagt. Das ist biblisch richtig. Und das ist auch biblisch gesehen der Grund, warum es heute keine sättigen Propheten mehr in diesem Sinn gibt. Aber eigentlich ist ein Prophet nichts anderes als ein Verkündiger vom Urteil Gottes, das er vernommen hat, über die Menschen. Wie das wird aussehen? Das Urteil ist gefallen. Und jetzt ist er geschickt zu den Menschen. Der Jeremia war nicht ein Prophet für Israel allein, sondern ein Prophet für die Völker, wird er genannt, der verkündet, wie Gott wird handeln. Und genau um das geht es. Wir haben die ganzen Zukunftstatsachen in der Bibel vollkommen vorhanden. Wir wissen genau, wie Gott wird handeln. Und wir dürfen sein Wort verkünden. Und warum verkündet der Prophet das Urteil von Gott über die Menschen? Damit die Menschen noch umkehren können. Das ist der einzige Grund, die einzige Berechtigung von jedem Prophet gewesen. Damit die Menschen noch umkehren. Wir wollen weiter dranbleiben und das beten für uns selber, für unsere Umgebung, dass unser Gott Hunger und Durst wirkt in uns, in unserer Umgebung. Dass wir dürfen Zeugen werden von der Rettung, von der Erlösung von unserem Herr, bevor dass sein Zorn losbricht. Wir lassen uns noch das Lied singen, wo das ausdrückt, dass Gott treu ist bis zum Schluss. bleibend ist deine Treue.